Fragment eines Romans. Seitwärts vom Rhein, in einem reizenden Tale, liegt das Jagdschloss des Baron d'Incourt. Ein altes, wunderliches Gebäude mit kleinen Fenstern und ungeheurem Giebel, halb bedeckt von Efeu und Weinranken, die bis oben aufs Dach gewachsen sind, von wo sie in dichten, buschigen Matten wieder nach den Seiten zu hinunterhängen. Uralte Walnussbäume bilden mit ihren riesigen Ästen und den großen, tiefgrünen Blättern den Hintergrund des Gebäudes. Nach vorne dehnt sich bis zu dem schmalen Wege, der nach dem nächsten Dorfe führt, ein weiter, geräumiger Garten, dessen ganze Einrichtung auf den ersten Blick verrät, dass man wenig Sorgfalt mehr auf die Erhaltung früherer Anlagen verwendet und Unkraut und Stauden durcheinander wachsen lässt, wie es ihnen gefällt. Nur unmittelbar unter den Fenstern des Schlosses scheint noch eine ordnende Hand der lustig sprossenden Rosen und Nelken zu warten. Von 4 oder 5 Wasserbächen, die durch den Garten verteilt sind, sprudelt auch hier noch ein kristallner Strahl aus dem Marmorbehälter und wirft seine zitternden Perlen rechts und links auf die Kelche der Blumen. Sorglos, als wüssten sie, dass niemand ihren Gang unterbrechen würde, durchjubeln die Spatzen diese reizende Wildnis und ziehen sich nur ärgerlich in das Gezweig der Holunderbüsche zurück, wenn oft vom nahen Walde herüber die Amseln kommen oder andere schönere Vögel, welche sich den Garten des Schlosses als allgemeines Rendezvous erwählt zu haben scheinen und dann ihre melodische Unterredung beginnen mit so viel Takt, in so hübschen Kadenzen, dass jedem ehrlichen Manne das Herz im Leibe lacht, dass aber jeder ehrliche Spatz vor Neid und Ärger vergehen möchte. Das Einzige, was die heiteren Meetings der gefiederten Gesellen bisweilen unterbricht und den ganzen Konvent im Nu auseinanderjagt, ist die große rotbraune Angorakatze, die langjährige Bewohnerin des Schlosses, die alle Ecken und Winkel des Gebäudes und des Gartens kennt und sich gewissermaßen als Statthalterin der Besitzung betrachtet, wenn die Herrschaft verreist, in der Stadt weilt. Schlummernd kaut sie auf der Schwelle der Gartentür, in Traum und Gedanken versunken. Alles ist still. Da beginnt das Vogelkonzert. Die Amsel ruft, es zwitschert der Stieglitz, der Buchfinke schreit und es lärmen die Spatzen. Sie erwacht, sie rümpft die Nase, die langen Spürhaare bewegen sich 3-mal und 4-mal, ein unbehagliches Knurren und Murren dringt durch die halb geöffnete zierliche Schnauze und unheimlich blinzeln die grünen Augen durch die schützenden Wimpern. Es ist hart, so im besten Träumen gestört zu werden. In Träumen, wer weiß wovon, in Träumen, wer weiß worüber, wo man sich vielleicht für eine verwunschene Prinzessin hielt, für eine reiche Äbtissin, für eine himmlische Unschuld und ach, und wo man dann doch zuletzt nur eine alte Katze ist. Aber wer weiß, wovon die Katzen träumen? Genug. Unsere Angorakatze erwachte. Sacht und behutsam gleiten die 2 schneeweißen reinlichen Vorderpfoten aus dem warmen Pelze, erst kaum bemerkbar, allmählich deutlicher, schimmernd in ihrer ganzen krallengeschmückten Schönheit und stemmen sich endlich fest und sicher auf den Boden. Die Hinterpfoten, weniger glänzend und mehr braun gestreift und gesprenkelt, folgen sofort dem Beispiel der beiden Vordern, schieben die blanken Tatzen vorsichtig unter die Rundung des glatten Leibes, jetzt das Holz der Schwelle kräftiger packend und den ganzen Körper emporhebend, mit dem buckligen Rückgrat, mit dem wedelnden Schweif und dem drohenden Haupte, das sich stolz in den Nacken wirft. die Augen wild funkeln lässt und noch einmal weit aufgähnend seine rosenrote Höhle zeigt und die Reihen blitzender, scharf geschliffener Zähne. Ein Satz und sie verschwindet im Gebüsch. Lebhaft unterhalten sich indes in den Zweigen eines großen Oleanders die Vögel von ihren wichtigsten Angelegenheiten. Ein Zeisig schreit, als wäre er außer sich. Wahrscheinlich jammert er über ein Mitglied seiner Familie, das sich aus Versehen in den Schlingen fing, die eigentlich für viel bessere, große Vögel gelegt waren, für Amseln und Tauben etwa. Eine sonst sanfte Lachtaube kichert daher laut auf und freut sich nicht wenig, dass sie durch die Intervention des Zeisigs gerettet worden ist. Über diese Schadenfreude entzürnen sich aber die anderen, so daß bald vor allem Klagen, Lachen und Schelten niemand den anderen mehr verstehen kann, nur ein alter Spatz, halb vor Wut erstickt, den heiligen Schwur tut, nimmer in so unmoralischer Gesellschaft die Rednertribüne wieder zu besteigen. Da hat sich die Katze bis an den Fuß des Baumes geschlichen. Zum Sprunge sich rüstend, setzt sie sich auf die Hinterbeine, peitscht mit dem Schwanz den Boden und, den Blick nur nach oben gerichtet, zerstört sie, die fürchterliche, in einem Nu die künstlichen Bauten eines redlichen, arbeitsamen Ameisenvolks, indem sie die eben noch so glücklichen Bürger rechts und links aus den Wohnungen geißelt. Da ist sie fertig. Zischend und sprudelnd fliegt sie am Stamm des Baumes hinan und husch verschwinden alle Vögel. Alles wieder still. So geht es im Garten her. Hat die Katze ihren Streifzug beendet, da kehrt sie ruhig zurück in den Hof des Schlosses, innerlich lachend über die dummen Vögel, welche sich noch immer vor ihr fürchten, sie, die so leicht sind und so lustig beschwingt, dass sie sicher die Lüfte durchjubeln können, wenn eine arme Katze an den lieben trockenen Boden gefesselt ist mit den lieben vier zierlichen Beinen. Die Katze muss wirklich jedes Mal lachen und schleicht dann zu dem kleinen grün bemalten Hause am Fuße eines Walnussbaums, wo sie einen alten Freund wohnen hat, einen alten Praktikus, mit dem sie schon lange in stillem, zärtlichen Einverständnis steht, nach treuer Übereinkunft geschlossen vor Jahren und selten verletzt. Die Angora-Katze besucht nämlich Nero, den alten Hofhund. Früher hassten sie einander schrecklich, als das Blut noch ungestüm in den Adern floss und manche Fehde entbrannte, die nur der Stiefelknecht des Kutschers oder die Feuerzange der Köchin zu schlichten vermochte. Als aber die Zeit und die Erfahrung den Mut in der Brust gedämpft hatten, als sie beide einsahen, dass alles eitel ist auf dieser Welt, da schlossen sie Frieden und versprachen, lieber einander beizustehen mit Rat und Tat in den Bedrängnissen eines schlimmen Jahrhunderts. Und so groß ist ihre Freundschaft geworden, dass die Katze, wenn sie den guten Nero im Schlafe findet, nicht das geringste Geräusch macht, um ihn zu erwecken, sondern sich zu ihm setzt, ihm die Fliegen fortscheucht und die Narben ihm leckt, die entsetzlichen Narben verschollener Schlachten. Erwacht dann Nero, so schauen sie sich diplomatisch innig an und gedenken der Tage ihrer Jugend. Die schöne Katze, der treffliche Nero. Friedlich verbringen sie ihre Tage. Sie ruhen auf ihren Lorbeeren. Und wie die Katze mehr zum Spaß als zum Ernst oft nach Amseln schnappt und pfiffigen Spatzen, so fühlt Nero sich auch nur im Traum oft noch auf der Jagd und fährt dann empor mit der alten Wildheit, das Stroh seines Lagers durchwühlend, heulend und hinaufsteigend in die düstern Wipfel des Walnussbaums.